Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. In der Lutherbibel wird ja dieses Abschnittchen Offenbarung 4, 1 bis 11 überschrieben mit vor dem Thron Gottes. Ich habe es jetzt mal anders genannt, der Blick oder die Zukunft im Blick. Und das ist mir einfach wichtig, dass wir da jetzt hineinschauen. Wir nehmen unseren Bibeltext hervor und es ist ein etwas längerer Text, aber das schaffen wir. Es heißt dort, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig eilend herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer, der da saß, war anzusehen wie ein Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne und auf dem Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und vor dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. 7 Fackeln mit ihren Feuern brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten, voller Augen, vorne und hinten. Die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite Gestalt war gleich einem Stier. Die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Throne saß, und beteten an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. 5 Punkte dazu. Auf dem Thron, um dem Thron, von dem Thron, vor dem Thron und an dem Thron. Also, da haben wir ja einiges jetzt auszuarbeiten. 2 Berichte, die einer ganz zeitlich jetzt nicht ganz nahe bei uns, aber einige Jahre her, und dann einen anderen Bericht, der schon lange, 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 lange Zeit zurücklag. Und das sind 2 Texte gegensätzlicher Art, die uns ein Stück weit hier hineinnehmen sollen. Der erste Bericht, der näherliegende, 25.12.1989, da stand wohl auch in der Zeitung der Bericht über das Ende des rumänischen Diktators Ceausescu. Sie haben ihn gefangen genommen mit seiner Frau. Und dann haben sie ihn in so einen Schützenpanzer rein und die ganze Zeit in der Kaserne rumgefahren. Man sollte nicht wissen, in welchem dieser Gerätschaften jetzt dieser Mann ist. Ja, und dann gab es einen kurzen Prozess, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und während dieses Prozesses hat man beobachtet, dass dieser Ceausescu ganz aufgeregt war. Er hat immer nach unten geguckt. Und ja, gut, da, wo normalerweise die Uhr ist, hat er die ganze Zeit dorthin geguckt. Und im Nachhinein hat man festgestellt, er hatte dort keine Uhr. sondern einen kleinen Sender, mit dem er dann bei Notzeiten hätte seine Sicherheitspolizei alarmieren können und sie über dieses Signal dann feststellen hätten können, wo er sich befindet. Leider ist ihm das nicht gelungen, dass er befreit wurde. Warum? Die Batterie war leer. Der Sender war tot. Der Blick nach unten hat ihm überhaupt nichts genützt. Kurze Zeit später lag er dann durchlöchert mit seiner Frau durch Maschinengewehrkugeln auf dem Acker. Wir gehen zu dem viel, viel älteren Bericht. Und da wird von jenem jungen Mann berichtet, dem sie auch so einen ganz kurzen Prozess gemacht haben. Sein Name war Stephanus. Unschuldig. Sie knirschten mit den Zähnen, heißt es da. Und er sah aber nicht nach unten, sondern er sah nach oben. Er sah nicht irgendwo nach unten auf ein Instrument, das vielleicht Befreiung hätte bringen können. Nein, er schaute direkt zum Himmel auf und sah auch dort etwas. Die Herrlichkeit Gottes. Es heißt dort, er sah den Himmel offen. Das ist doch eine herrliche Aussicht, ja, die ihm kein Mensch hat nehmen können. Eine wunderbare Aussicht. Nicht einmal diejenigen, die ihn zum Teufel befördern wollten, konnten das ändern. Sie konnten ihn nur in den Himmel erhöhen, mehr nicht. Der Blick hinab oder der Blick hinauf. Schöne Aussichten, das ist die Frage. Haben wir noch die Zukunft im Blick? Dann gibt es auch für uns schöne Aussichten. Jetzt wollen wir da ein klein wenig, bevor wir die fünf Punkte angehen, im Vorfeld noch einmal hineinschauen. Siehe, da war eine Tür aufgetan. Ja, man muss diesen Satz mit einem, im Hintergrund ein Stück weit mit einem Jubelschrei verbinden, wenn man diesen Satz liest. Mit Jubel ist er niedergeschrieben worden. Mit Jubel muss er auch heute für uns wieder gelesen werden. Siehe, da ist eine Tür aufgetan. Es ist jener Jubel, wir kennen das sicher noch aus Kindertagen oder von den Enkeln oder von den eigenen Kindern, wenn dann an Weihnachten es hieß, so, jetzt gehen wir zur Bescherung ins Wohnzimmer. Und alles glitzerte und die Kinder, die waren schon wie ein Flitzebogen gespannt. Und dann wurde hineingestürmt und was war das für ein Jubelschrei, wenn dann doch irgendwelche Dinge, die man sich so sehnlichst gewünscht hat, auch dort zu finden waren. Es ist jene Freude, die die jungen Menschen auch miteinander teilen, wenn die Brauttür geöffnet wird. Oder jene überschäumende Freude, wir haben ja dieses Jahr 1989 hier vorhin erwähnt, als das Brandenburger Tor aufgemacht wurde. Was war das für ein Jubelschrei und ein Gedrücke und Gedränge und Geschiebe, dass man endlich aus dieser Zwangsjacke der ehemaligen DDR herausfand. Wie ist das eine Freude, wenn eine Gefängnistür sich auftut und man gesagt bekommt, so, jetzt darfst du rausgehen. Und so ist es auch eine ungeheure Freude für den Johannes und für alle, die ihm noch folgen, wie diese Tür sich aufgetan hat. Die Tür war ja ursprünglich verrammelt und verriegelt, zugefallen ins Schloss, Sicherheitsstufe Nummer 10. Da hat selbst Abus nicht mehr mitkönnen mit ihren tollen Schlössern. Seit Adam und Eva verwaist sind, ist dort diese Tür von Cherubinen bewacht worden. Und die haben ein scharfes Schwert gehabt. Da war nicht mit zu spaßen. Hier sehen wir jetzt wieder die Gestalten, die Gott damals als Wache an diesem verschlossenen Tor postiert hatte. Und später bei jedem Tempelbesuch an jenem Sabbat wurde jeder Jude daran erinnert, im Tempel vorne durch den heruntergelassenen Vorhang, handdick, also das war nicht nur so ein bisschen ein Stöffchen hier, sondern Das war ein ganz, ganz fester Vorhangstoff. Und der sperrte das Allerheiligste vom Heiligtum. Dort, wo sie eigentlich Vergebung bekommen haben, durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester hinein und mit dem Blut dieses geopferten Tieres dort Versöhnung erlangen. Ausgesperrt und eingesperrt in das Gefängnis der Sünde. Kein Zugang, keine Öffnung. Und jetzt kommen diese Dinge. Zuerst zu Weihnachten. Da hat sich ja dieses Türchen ein wenig geöffnet. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Damals ist die Tür ein bisschen aufgegangen. Und dann heißt es weiter an Karfreitag. Siehe, jetzt ist der Vorhang verrissen. Nicht, weil die Motten den zerfressen haben und dann irgendwie ist es halt passiert, sondern weil er von oben nach unten durchgerissen wurde. Die Todestür ist auf einmal sperrangelweit aufgegangen. Und jetzt heißt es hier auf Patmos, das ist die Vollendung. Siehe, eine Tür ist aufgetan. Es ist wie eine Vorschau auf das, was uns dann in der Ewigkeit erwartet. Am Schluss gehen die Christen immer nicht durch geschlossene Türen, sondern am Schluss geht für Christen immer die Tür auf. Und jetzt gewährt uns hier Jesus einen kleinen Aufblick, einen Durchblick, einen perspektivischen Punkt aller Linien. Auf diesen einen Punkt laufen doch alle verwirrten und verknoteten Fäden zusammen. Auf diesen einen Punkt muss alles zulaufen. Und so ist es bei dem 12-jährigen Jesus, das haben wir ja heute Morgen gelesen. Ich muss im Hause des Vaters sein. Ja? Wir lesen, er muss. Dann heißt es bei dem 30-jährigen Jesus ebenfalls, ich muss nach Jerusalem. Ich will dir zeigen, heißt es jetzt, was nach diesem Geschehen muss. Wieder dieses Muss. Ja? Also das ist eine zwangsweise Sache. Jetzt wird der göttliche Plan auf einmal mit diesem Muss uns ganz wichtig gemacht. Einmal hat er begonnen, dieser Plan, und jetzt langsam wird er sich zum Ende hineigen. Dieser Durchblick gewährt Gott immer vor Gerichten. Wenn wir jetzt die Offenbarung als Ganzes nehmen, dann haben wir noch einmal solch einen Durchblick bei den Siegelgerichten und wieder einen Durchblick bei den Schalengerichten vorher, Offenbarung 14. Und später kommt es dann nochmal. Dreimal haben wir solch einen Durchblick. Und es ist hier klar umschrieben, was man zu sehen bekommt. Und jetzt ist etwas bemerkenswert. Wir haben hier in diesem Vorspann, in diesem Prolog, auf das, was wirklich noch ansteht, eine 14-malige Erwähnung des Thrones. Wieso 14? Was ist denn das für eine komische Zahl, biblisch gesehen? 2 mal 7. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Jetzt merken wir, wie das alles zusammenklingt. Jetzt ist hier Altes und Neues Testament zusammengefasst. 2 mal 7 in der Vollkommenheit Gottes. Deswegen 14 Throne. Der Herrschaftssitz, die Schaltstelle, die Machtzentrale, alles Geschehens, die Residenz Gottes wird uns jetzt hier präsentiert. Und wenn wir heute uns hineinnehmen lassen in diesen Blick der Zukunft, ja, dann haben wir ja immer so ein bisschen das Geschmäckle, da gibt es dunkle Bilder, die wir aus dem eigenen Leben haben, die uns nicht so richtig erhellt sind, mit unseren Kindern oder was weiß ich, Umbrüche, die da sind. Aber jetzt kriegen wir hier die gewaltigste Vorschau, die wir nur irgendwie erkennen können. Jetzt wollen wir doch zuerst auf den Thron schauen, und zwar auf dem Thron, da saß einer. Ja, was ist das für eine Benennung, auf dem Thron? Kann der nicht den Namen nennen? Nein, das macht er nicht, weil er in einer ehrfurchtsvollen Zurückhaltung hier letztendlich diese Schau, die er bekommt, uns nahe bringt. Und jetzt sehen wir verschiedene farbene Lichter, die hier uns beschrieben werden, und es ist immer sehr bezeichnend. Jetzt soll Johannes etwas beschreiben, was aus der Ewigkeit kommt. Und wir haben aber keine Worte der Ewigkeit, sondern wir haben menschliche Worte. Und jetzt versucht er, dieses Ewige mit menschlichen Begrifflichkeiten denen ein Stück weit zu verdeutlichen, die dieses auch lesen sollen. Und deswegen heißt es immer wie. Wie, er nimmt immer Vergleiche. Er kann es gar nicht. Dann gibt es an einer Stelle, die sehen aus wie Hornissen, die also, ne, wo man vielleicht sagt, hat er vielleicht da schon einen Helikopter gesehen oder sonst irgendwas. Aber er konnte es gar nicht beschreiben, weil er es gar nicht kannte. Und auch hier, wie. Und jetzt sieht er es, dass er uns das mit Edelsteinen vergleicht, die wir doch alle vielleicht auch schon mal gesehen oder ein bisschen wissen, was dahinter steckt. Und so sagen sie, dieses Licht, das von Gottes Thron ausgeht, ist eben wie ein Jaspis, wie ein Sarder und wie ein Smaragd. Und wenn man jetzt nachschlägt, findet man schon bei Plato, diese drei Steine sind besonders wertvoll und gehören damals schon zur Schmuckkrone des Königs von Tyros. Diese drei Steine, ja, die hängen natürlich auch beim hohen Priester an der Kette, ist also auch Schmuck der Priestertasche und gehören, man höre und staune, auch zu den Grundsteinen des neuen Tempels. Also das muss etwas Besonderes sein, besonders wertvoll. Und jetzt sagt er hier, das Licht ist wie Jaspis. Das bedeutet, Jaspis ist ein gelbes Licht. Also wenn wir da unseren Kranz haben und er ist so ganz hellweiß, dann schaltet man um auf gelb. Da sieht man ungefähr die Farbe. Ja, ist ja ganz köstlich, dass man da so rumspielen kann an dem Kronleuchter da oben, dass wir auch dann nicht geblendet werden. Aber dieses Licht ist also ein goldenes Licht. Ja? Herrlich warmer Glanz wird durch dieses Licht ausgestrahlt und überstrahlt alles, was dunkel ist. In diesem Licht kann man wachsen. Nachtschattengewächse gedeihen unter dieser wunderbaren Lichtquelle nicht. Gelblicht ist unser Jaspis. Das zweite ist der Sardes oder Sarder. Der Sarder ist anscheinend ein Stein, der, wenn es Licht drauf fällt, einen rötlichen Ton hat. Wenn Licht darauf fällt, gibt es ein Rotlicht, vor dem man eigentlich erschrecken müsste, weil es wie ein Röntgenlicht ist. Ja? Röntgenlicht, das alles aufdeckt. Nichts bleibt vor Gott verborgen. Vor ihm ist alles durchsichtig, die Schauspielerei, die wir sonst immer erfolgreich bei anderen praktizieren, hat da keine Durchschlagskraft, weil er durchschaut. Rotlicht und das Karzinom unserer Sünde liegt doch glatt und weg, frei, aufgedeckt da. Petrus hat das sofort durchschaut. Was hat er gesagt? Herr, lass uns feiern. Nein, er sagt, Herr, geh weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Alleine das reicht schon aus. Jetzt nehmen wir den Smaragd. Der ist nach diesen ersten beiden Lichtern eben, naja, es fehlt ja noch das Grüne, das Blaue, ja, aber das andere sind Komplementärfarben. Das Grünlicht, das ist die Farbe der Hoffnung und des Trostes. Deshalb auch hier in Verbindung mit dem Regenbogen genannt. Es ist eine reinigende Farbe. Es ist das ewige Erbarmen, was uns in dieser grünen Farbe verdeutlicht wird. Jesaja sagt in 54,10, der Bund des Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das heißt also, der Smaragd leuchtet in einer gnädigen, wunderbaren Farbe, die uns wohltut. Es hat heilende Wirkung und nach dem hellen jetzt auch das durchdringende und jetzt das heilende Licht. Wir merken, es passt alles zusammen hier in dieser Schau dieser Steine. So wie die Ärzte sagen, nach manchen Wunden, jetzt muss da aber in die Sonne, dass einfach ein bisschen Licht drankommt. Ja. Die Sonne hat heilende Wirkung, so ist dieses Licht das heilende Licht. Und wie anders haben wir es, als dass wir bei Jesus Heilung finden. Also diese dreifache Brechung, die wir hier wieder erkennen. Arthur Miller, einer der berühmten Klassiker hier, Zwischenfall in Vichy, hat einmal gesagt, als das Stück aufgeführt wurde, ich zitiere einmal, Ich habe das Leben immer nur als eine Art Gerichtsverfahren betrachtet, als eine ewige Beweisaufnahme. Jetzt weiß ich, dass eine Katastrophe in dem Augenblick für mich kam, als ich aufsah und der Thron war leer. Kein Richter weit und breit. Was bleibt? Nichts als ein endloses Selbstgespräch, ein endloser Prozess, der vor diesem leeren Richterstuhl geführt wird. Man sieht diesen Thron leer, man hat ihn leer gemacht, man hat ihn weggeschafft und abgeschafft. Der Kunsthistoriker Sedlmayr sagt in einem seiner Bücher, wird immer wieder zitiert, der Verlust der Mitte. Er sagt, seither strebt alles, nicht nur die Kunst, alles strebt von der Mitte. Die Dinge werden auf den Kopf gestellt. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen unten und oben. Die Welt ohne Mitte, eine todkranke Welt. Wir merken, wie das heute stimmig ist, der Verlust der Mitte. Nietzsche formulierte, seit Kopernikus rollt der Mensch aus dem Zentrum ins Nichts. Der leere Thron, der leergelassene Thron zeugt, sagt Sedlmayr dann noch einmal, für den vollkommenen Menschen, für Gott. Und diese Worte kennen wir heute auch. Homo Deus, Yuval Harari, der Mensch wird zu Gott gemacht. Der Transhumanismus soll es richten. Also diese Worte, vor 30, 40, 50 Jahren gesprochen, sind genau heute im Umbruch dieser Menschheit in der transhumanistischen Gedankenwelt. Ja, es gibt sowieso keinen Gott. Wir müssen letztendlich unsere Ewigkeit selber schaffen. Sie haben ein Institut gegründet zur Abschaffung des Todes. Da arbeiten Sie dran, das Geld hätten Sie uns schenken können. Sie werden den Tod nicht abschaffen können. Ja? Aber der gottlose Mensch, der meint, er wäre das Maß aller Dinge, fängt jetzt an mit Computerhilfe, versucht er den Tod und wie es auch immer geht durch transhumanistische Sachen, ich müsste jetzt ausführen, möchte ich aber nicht, hier letztendlich die Barriere, das was aufhält, das was noch als Fauxpas in unserem Leben letztendlich ganz groß vorne steht, auszuschalten. Wir wollen ewig leben. Nur auf diese Weise, wie Sie es versuchen, geht es leider nicht. Gott ist noch im Regiment und deswegen wird das vereitelt. Aber nur, dass man mal sieht, was weltgeschichtlich und zeitgeschichtlich so abläuft. Wir hatten vom Gemeindehilfsbund über den Transhumanismus eine Klausurtagung und es war hochinteressant zu sehen, was dort alles schon möglich ist. Man möchte den Inhalt unseres Gehirnes gedanklich auf eine Festplatte spiegeln, dass man dann zur Not, wenn es da oben im Oberstübchen nicht mehr funktioniert, das wieder resetten kann und wieder rüberspielen. Aber das sind alles solche Träume sind Schäume. Ja, ich sage das so ganz deutlich. Ja, und hier sagt Johannes etwas ganz anderes. Nicht der leere Thron wird uns gezeigt, sondern der ist besetzt. In der Mitte ist einer. Jetzt gibt es da so eine Zwiespältigkeit. In Versailles gibt es da so eine Schlosskapelle. Und der Sonnenkönig hat damals zwei Throne aufstellen lassen. Auf dem einen Thron Gott und auf der anderen Thronseite der Sonnenkönig. Und jetzt haben die Diener einmal auf der Seite ihren Knicks gemacht und dann auf der anderen Seite. Und wir sehen die eine Hälfte und die andere Hälfte. Zwei Throne. Kein Kreis, sondern eine Ellipse. Das hat der Sonnenkönig gedacht. Das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss. Und so gibt es bei vielen sogenannten Christen auch solch eine Glaubenskapelle, wo da zwei Throne aufgestellt sind. Auf dem einen sitze ich und nochmal ich. Und auf dem anderen, da könnten wir ja noch Gott oder wie man es auch immer nennt, oder nehmen wir mal Jesus auch noch, da könnte er Platz nehmen. Und man huldigt mal in die eine, mal in die andere Richtung. Also zwei Throne, der Glaube wäre wie eine Ellipse, nun denn. Oder Glaube wie ein Kreis, ich im Mittelpunkt und einen zweiten Thron gibt es nicht mehr. Wir merken, diese Konstrukte sind heute nicht, die sind nicht, wie soll ich sagen, aus der Welt gegriffen, sondern real. Und dann gibt es keinen Glauben mehr, sondern einen Un- oder Aberglauben. Das ist die Folge. Was sagt Gott dazu? Psalm 2, Vers 4. Er lacht ihrer. So einfach ist das. Ganz klein und kurzer Satz. Er lacht ihrer. Weil Gott genau unsere Mitte ist, von dem wir herkommen. Und wenn wir diese Mitte eliminieren, dann haben wir nichts mehr als einen Griff ins Klo. Aber mehr bleibt nicht übrig. Also auf dem Thron, um den Thron, herrscht kein eisiges Schweigen. 24 Throne sind dort, 24 Älteste. So ist das Bild. Leider müssen wir es eigentlich malen, um diese 24 Throne und die 24 Ältesten darzustellen. Es ist einfacher, wenn man sich so vorstellt. Es wurden schon viele Bücher geschrieben, Theorien entwickelt, was ist das mit den 24? Ja, es gibt dann die einen, die sagen, 24 Älteste, das sind die himmlischen Ratsherren. Hinweise auf Altes und Neues Testament ist zu finden, ja, dass Gott eben noch mit den Ältesten dort regiert. Eine andere Idee, die man sich darüber gemacht hat, das wäre ein sogenannter kirchlicher, ja, Kirchengemeinderat oder himmlische Synode. Kirchengemeinden gibt es ja mit Kirchengemeinderäten. Es gibt dann auch Landeskirchen und Landessynoden. Und das würde sich dann im Himmel irgendwo auch widerspiegeln. Andere meinen wieder, ja, das sei wahrscheinlich Engel gemeint. Das ist aus dem babylonischen Denken herauskommend. Und die Babylonier kannten hauptsächlich 24 Sterngötter. Und dann wären das vielleicht die Ältesten und Priester. Die Juden hatten dann nur aus diesen babylonischen Sternen Engel gemacht. Und dann hätte man das einfach jetzt so hinnehmen können. Ja, so als ein himmlischer Konvent, oberste kirchliche Leitungsorgan, der Oberkirchenrat jetzt im Himmel, wäre auch noch eine Ansatzmöglichkeit. Und dann gibt es eine solche, die sprechen von Patriarchen und Apostelfundamenten, auf denen jetzt die Kirche ruht. Das alles sind nicht die Auslegungen, die im Zusammenhang der Offenbarung stichhaltig sind. Was der Seher meint, ist meines Erachtens etwas anderes und auch eindeutigeres. Der Thron ist die vollendete Gemeinde. Die weißen Kleider haben wir bei Sardes schon gesehen. Obwohl diese ganze Gemeinde tot war, hat er gesagt, du weiße Kleider, wenn du wieder aufwachst. Und das andere haben wir, wer treu ist bis zum Tod, der bekommt die Krone des Lebens. Smyrna und Philadelphia haben hier das. Das heißt, 2x12 heißt die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel des Neuen Testamentes. So wäre das verdoppelt. Es ist hier gesagt, der Herr und seine Gemeinde. Das ist abgebildet und vielleicht auch, wo die Wolken- und Feuersäule letztendlich auch noch dabei war. Es ist die ganze Gemeinde, einmal um ihn her, einmal um ihn herum, einmal bei ihm und einmal sind wir bei ihm und durch ihn. Ich denke, dass es so sein wird. Paul Deidenbeck, der Pfarrer aus Lüdenscheid, sagte einmal, ich grüße diese vollendete Gemeinde und sage, ich komme bald. Ja, wir merken dieser Zug nach oben. Und er grüßt die vollendete Gemeinde und der Herr sagt, und dann sagt er nochmal, Herr, lass mich doch dorthin gelangen. Es ist ein Sehnen nach dem oberen Heiligtum, dass wir dort unsere Zielanweisung haben. Auch wenn die Schatten länger werden, dass wir dann unser Sinnen und Trachten nicht darin verplempern, uns hier letztendlich festzukrallen an einem Leben, das wir irgendwann abgeben müssen, sondern dass unsere Seele nach der Ewigkeit ist und dass wir dann auch wie soll ich sagen, einen leichteren Weg bekommen und finden. Nicht, dass er körperlich leichter wäre, aber dass er seelisch leichter wird, weil wir dann auch schon unseren Weg gebahnt haben. Die Mutter von Heinrich Kemmler, dem Begründer des Krelinger Rüstzentrums, sagt in ihrem Sterben zu dem Arzt: Jetzt geht's nach Hause. Ist das nicht wunderbar? Jetzt geht's nach Hause. Zu Hause, dort, wo die ganzen Wesen dort schon um den Thron stehen und das große Halleluja singen, das wird ein ewiges Jubeln sein über dem, was Jesus getan hat. Die Frage darf dann also nicht unbedingt, das hätten wir heute im Gebet auch schon gesagt, wie lange darf ich denn jetzt noch leben? Sind es noch Wochen, Jahre, 40 Jahre, wie auch immer, sondern wann darf ich nach Hause gehen? Nicht, dass wir dann nur noch hinliegen, aufs Kanapé, nach oben gucken oder aufs Kreuz und sagen, ja, hoffentlich jetzt bald. Ja, man liegt da und setzt Schimmel an. Ja, sondern dass wir im Arbeiten, im Tun, den Blick nach oben immer wieder riskieren, um zu sehen, Herr, ich will noch so lange für dich arbeiten, bis du das Stoppschild mir entgegenführst und ich dann auch die Kurve nehmen kann. Ich denke, es ist auch wichtig, so eine Frage mal für sich zu stellen. Warte ich eigentlich schon auf die Ewigkeit oder kralle ich mich noch hier an das bisschen Leben, was ich hier habe? Und erwarte auch von den Ärzten alles, dass sie mich ja in Wohlstand und, wie soll ich sagen, Gesundheit erhalten. Gesundheit, wie man es bei Corona gesehen wurde, ja letztendlich zum letzten und endgültigen, Wert uns aufgewirbelt, ja, obwohl es das eigentlich gar nicht ist. Von dem Thron dringt nichts zu uns. Hier läuft kein Stummfilm ab, kein Video, Ton ausgefallen. Was schon Hesekiel gesehen hat und was wir bei Hiob finden, was Zacharja andeutet, das läuft hier ab. Blitz und Donner. Psalm 18 heißt es dann einmal: Der Herr donnert im Himmel, der Herr lässt seinen Donner aus mit Hagel und Blitzen. Und das wissen Sie auch, Gewitter ist immer eine Entladung. Ja, wenn Hagel und Sturm kommt, es reinigt, die Luft ist hinterher richtig klar und gut. Ja? Und genau das ist das Zeichen des Kommens und des Eingreifens Gottes. Und jetzt legt er ein Feuer und das hängt alles zum Reinigen mit zusammen. Also ein Bild, das dort oben im Thronbereich gar nichts Unreines mehr zu finden ist. Gewaltig greift er in die Geschichte ein. Das will der Johannes uns auch vermitteln. Ich kann diese gegenwärtige Umwälzung, die können wir ja auch in der Geschichte sehen. Ja, die letzten 100, 150 Jahre sind ja ein Spiegel dessen, dass der Mensch nicht mehr mit sich selber klarkommt. Und diese ganzen Ansätze nach dem neuen Menschen, ja, die sind ja immer mit Blutspuren ohne Ende versehen. Französische Revolution, ach, was wollten sie den neuen Menschen kreieren? Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Und schon am ersten Abend fallen 40.000 Köpfe der Hugenotten. Da ist nichts mit Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Und dann sehen wir das nicht. Der Marx wollte ja auch die ganze Gesellschaft umstrukturieren. Wir brauchen kein Eigentum mehr. Wenn jedem alles gehört, dann sind wir auch frei. Entfremdung, die durch dieses Kapital ist. Weil ich bloß noch den Schraubenzieher, den grünen, rumdrehe, der andere den roten, wir wissen gar nicht mehr, wo es dann lang geht mit dem ganzen Zeug. Wenn diese Entfremdung weg ist, dann braucht man gar kein Opium mehr. Dann ist die Religion überflüssig, die wird sich so auflösen. Und was haben wir gesehen? Eine Blutspur ohne Ende. Lenin, genau dasselbe. Dann kommt Hitler mit dem Übermenschen, den ihm Nietzsche eingeschwatzt hat. Und was sehen wir? Eine Blutspur ohne Ende. Der neue Mensch lässt sich von uns nicht schaffen. Der neue Mensch ist in Adam, dem Zweiten, sage ich es mal so, ja, schon längst von Gott geschaffen. Und jetzt muss er in uns auch Platz gewinnen. Es nützt nichts, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wenn wir nicht hinlangen und ihn in unser Leben hineinziehen und ihn bei mir im Herzen Platz nehmen lasse. Und auch diese Welt wird Jesus nicht aus den Fingern gleiten. Wo wir denken, das Chaos für uns ist ja so unermesslich groß. Geht ihr jetzt weltweit, nicht der eine prügelt auf den anderen ein. Ein Volk haut sich mit dem anderen die Birne rein. Und wenn der eine Brandherd gelöscht ist, nur der geht gerade neben dran weiter. Das ist doch unsere Realität heute. Aber Jesus sitzt im Regiment und es muss doch kommen. Er hat es doch in Matthäus 24 so gesagt. Und diese Reinigung wird dann beim Antichristen seinen Abschluss finden. Das ist das. Vor dem Thron das gläserne Meer. Es funkelt, wer schon mal in ein Meer geschaut hat, ja, wenn die Sonne untergeht, dann glitzert es so richtig und funkelt. Und ich denke, Ähnliches könnte auch der Johannes gesehen haben, wie er dort stand und dann geht die Sonne auf. Oder auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wo er dann sein Camping gehabt hat, auf der anderen Seite dann dieser Insel, dass er den Untergang oder den Aufgang gesehen hat, wo dann das Meer so glitzert. Und denke, dass er da das Bild auch gesehen hat vom gläsernen Meer. Bibelleser wissen eigentlich immer, dass das ein Bild der Völker ist, der Lauf der Völker. Die Bildersprache ist hier deutlich, das Meer der Völker ist ruhelos, Auf- und Abbewegung. Ja? Psalm 93 heißt es, die Wasserströme im Meer sind groß, brausen mächtig und heben sich empor zu Wellen, Sturm auf dem Meer. Deshalb ist das mit Angst verbunden. Wer schon mal in Cuxhaven war, in Dunen, kannst du auch auf die andere Seite nach Schillig rübergehen, und dann bist du im Watt. Nun, wenn du Glück hast, ist Hochwasser, dann kannst du auch ein bisschen in das Wasser reinschauen. Aber diese Wassermasse ist, nach 10 cm siehst du nichts mehr. Es ist aufgewühlt, der Grund. Ja, dieser Schlick und dieses Watt ist einfach, lässt nicht viel Sicht hindurch. Das ist unruhig und trüb, wie das wilde Meer auch. Und wenn man dann auf die Adria vielleicht irgendwo in Italien hingeht, Venedig oder was weiß ich wo, dann bist du an einem Strand, wo auch das Wasser ruhig ist. Und dann kannst du eine Weile reingehen und guckst auf den Grund und siehst alles kristallklar. Vielleicht sind sogar die Fische noch, die um deine Füße herumschwimmen. Ja? Alles da. Und so ist dieses Bild vielleicht zu sehen, einmal undurchsichtig, einmal wieder glitzernd und durchschaubar. Also hier gibt es so viele Aspekte bei diesem gläsernen Meer. Ich kann nur einiges so ein klein wenig anreißen. Ja? Und vielleicht für den einen oder anderen, der heute in ein gläsernes Meer schaut, wo es ganz unruhig ist, wo man vielleicht mit seiner Krankheitsnot kämpft, wo man mit dem Nachbarn im Streit liegt, wo die Familiendinge nicht so richtig geordnet sind. Auch hier ist das für uns immer ein Trostwort. Er stillt dieses gläserne Meer. Das ist doch wunderbar. Und jetzt kommen wir noch an den Thron. Wir merken, diese Throne lassen mich nicht in Ruhe. Ja? Es sind vier himmlische Gestalten. Es ist ebenfalls eine nicht ganz einfach zu deutende Stelle. Was heißt das? Vier himmlische Gestalten, voller Augen, vorne und hinten. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wir sind ja dankbar, wenn wir zwei Augen haben und das einigermaßen auf die Reihe kriegen. Ja, dass wir da nur anständig gucken können. Die erste Gestalt, gleich einem Löwen. Die anderen sagten, ach, das ist ja klar, das ist die Verkörperung der Natur. Man kann ja immer wieder auch so Bilder dann nehmen. Der Löwe, König der Tiere, dann haben wir den Stier, das stärkste seiner Art. Dann kommt der Adler, das schnellste. Dann haben wir den Menschen, der klügste. Man kann natürlich die Natur als die Verkörperung dieser vier Dinge hier sehen, das geht durchaus, ja. Die Natur gehört natürlich auch in den Gottesbereich hinein, das ist klar. Die anderen sagen wieder, das sind Symbole der Evangelisten, die uns hier entgegentreten. Ja. Kenner wissen, der Löwe ist für Matthäus zugerechnet. Dann haben wir den Markus, ist dargestellt als Mensch. Lukas ist der Stier. Und Johannes tut uns den Adler darstellen. Ja, lässt sich alles auch machen. Lässt sich alles auch so deuten. Hartenstein sagt einmal, das hier sind eindeutig vier Wesensmerkmale Gottes, dass diese Tiere hier darstellen. Wesensmerkmale, das heißt, der Löwe, die Stärke und Körperkraft Gottes. Er ist stärker als andere. Der Stier, hier liegt der Opfergedanke ganz nahe. Ja, der Stier wird geschlachtet und geopfert. Der Mensch, Christus selbst als der leibhaftige Gott und Mensch, opfert sich, er entäußert sich, er nimmt Knechtsgestalt an. Und der Adler, der in die Sonne fliegen kann, ohne Schaden zu nehmen, mit scharfem Blick auf das Ende zueilt. Sechs Flügel, wir sehen es, ich kann es nur noch ein bisschen anreißen. Die sechs Flügel haben wir auch schon wo? Jesaja 6. Dort macht dieser Jesaja, nicht, da kriegt er so ein kleines bisschen den Vorhang vor der Ewigkeit weg, dann guckt er da so, spiegelt da durch und sieht auch die Seraphimen mit den sechs Flügeln. Zwei fliegen, mit zwei bedecken sie ihre Füße, mit zwei bedecken sie ihr Angesicht. Sechs Flügel, voller Augen, das heißt also, Gott sieht alles, er ist auch überall zugegen. Noch eines, ruhelos ist er hier tätig. Er schläft, noch schlummert nicht, Psalm 121, haben wir genau das Bild auch, was wir hier haben. Er schaut in die Nacht, er schaut in den Tag. Ich zitiere noch einmal Hartenstein. Von diesen Geheimnissen zu reden heißt, Gott anbeten. Und deshalb fällt auch diese Gemeinde auf die Knie. Nicht auf den Rücken, wie wir es schon mal gehabt haben, ja, bei dieser falschen charismatischen Bewegung, sondern sie fallen auf die Knie, auf ihr Angesicht. Und nur einer ist würdig zu nehmen, Preis, Lob und Dank und Ehre, der auf dem Thron sitzt, und das ist letztendlich unser Herr Jesus, das geschlachtete Lamm. Ja, jetzt bin ich am Ende von dieser ganzen Offenbarung 4, 1 bis 11. Man könnte vielleicht noch bei dem einen oder anderen noch viel, viel mehr sagen, aber es soll uns ein Stück weit auch noch anregen, vielleicht auch selbst etwas weiterzudenken, nicht über das Wort hinaus, ja, sondern in das Wort hinein, um vielleicht dem einen oder anderen noch etwas mehr abzugewinnen. Amen. Amen.